Inklusiv informiert.
Inklusiv informiert. Flucht und Behinderung im Dialog.
Ein Podcast für Fachkräfte und Unterstützerinnen an der Schnittstelle Flucht, Migration und Behinderung mit dem Ziel, Informationen zur Lebenssituation von geflüchteten Menschen mit Behinderung zu vermitteln, Beratungs- und Unterstützungsangebote aufzuzeigen, gesetzliche Regelungen für geflüchtete Menschen mit Behinderung zu erläutern und kritisch zu hinterfragen, innovative Ansätze zur beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe vorzustellen, kurz das Wissen für die Beratungs- und Unterstützungspraxis zu erweitern.
Inklusiv informiert.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inklusiv informiert, Flucht und Behinderung im Dialog. Heute spreche ich mit Sophia Eckert, der politischen Referentin von Handicap International Crossroads, über die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die Reform ist ja schon relativ lange immer Thema in den EU-Mitgliedstaaten. Es gab aber dieses Jahr im Frühjahr relativ viel Bewegung in dieser Reform. Es wurden eine Reihe von Verordnungen verabschiedet durch das EU-Parlament, die dann in der gesamten EU gelten werden, unmittelbar, die festlegen, wie Asylverfahren einheitlicher durchzuführen sind und auch festlegen, welche Personengruppen wirklich internationalen Schutz erhalten und wie mit Personengruppen umgegangen wird, wo fraglich ist, ob diese internationalen Schutz erhalten können, also ob diese ein Recht auf internationalen Schutz haben. Dort wird dann beispielsweise festgelegt, wie Grenzverfahren an den Außengrenzen der EU zu gestalten sind. Ein wichtiges Thema in der Reformierung des gemeinsamen europäischen Asylsystems sind aber auch Menschen mit besonderen Schutzbedarfen, die sogenannten vulnerablen Gruppen. Das sind beispielsweise Menschen mit Beeinträchtigungen, alleinerziehende Mütter, Schwangere, minderjährige Kinder, Menschen mit unterschiedlichen geschlechtlichen Identitäten. Es gibt in dem Verfahren beispielsweise die Neufassung der EU-Aufnahmerichtlinie, die natürlich einmal festlegt, wie Personen, die internationalen Schutz beantragen, untergebracht werden müssen, was für Rechte sie haben. Und dort gibt es auch Artikel, die Bestimmungen enthalten, wie mit Menschen, die der Gruppe der vulnerablen Personen zugerechnet werden, umgegangen werden muss. Und dort gibt es Artikel, die erklären, wie Bedarfe dieser Personengruppen identifiziert werden müssen und auch, wie diesen Bedarfen Rechnung getragen wird. Die Umsetzung war auch in der Vergangenheit schon immer Sache der Länder. Es gibt jetzt ein paar ganz gute Neuerungen in dieser EU-Aufnahmerichtlinie und ich habe mit Sophia darüber gesprochen, was dies genau für Neuerungen sind und welche Auswirkungen diese auf Menschen mit Behinderung haben. Außerdem habe ich auch mit ihr ein bisschen darüber gesprochen, um mal Licht ins Dunkel zu bringen, weil es eben doch relativ viele Verordnungen gibt, die neu beschlossen wurden, was das für Verordnungen sind und wie diese sich auf Menschen mit Fluchthintergrund und einer Behinderung auswirken. Sophia Eckert ist seit April 2024 bei Handicap International und dem Projekt Crossroads als politische Referentin tätig. Sie ist Juristin, hat relativ lange in der Asylverfahrensberatung gearbeitet und hat sich seit 2019 stärker hin zur politischen Vertretung von vulnerablen Personengruppen orientiert und ist seitdem in diesem Bereich auf bundespolitischer Ebene beruflich aktiv. Ich wollte dich erstmal fragen, du hast ja die AG Bedarfsidentifizierung gegründet aus dem Bundesnetzwerk heraus. Wie hast du das gemacht und was ist eigentlich Ziel dieser AG?
Beim letzten bundesweiten Netzwerktreffen habe ich ein bisschen dazu berichtet, wie eben der Prozess der Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems so läuft, beziehungsweise dass er ansteht und dass dabei eben auch Bedarfsidentifizierung eine große Rolle spielt, dass da einige Nachfragen gibt und auch mehrere Menschen gesagt haben, sie arbeiten zu dem Thema intensiv und man ja tatsächlich vielerorts in Deutschland unterschiedliche Ansätze und Gedanken dazu hat, wie man Bedarfsidentifizierung durchführen sollte, beziehungsweise es ja auch irgendwie Gedanken gibt zu Screening-Verfahren für Bedarfsidentifizierung in manchen Kommunen und manchen Bundesländern, haben wir uns entschieden, eine kleine AG zu machen, die quasi diese Gedanken zusammenbringt und sich überlegt, wie man aus dem bundesweiten Netzwerk heraus dazu quasi einheitlich an verschiedenen Orten in Deutschland arbeiten kann, unter auch gerade dem Aspekt, dass Bedarfsidentifizierung eine Verpflichtung ist, unter dem jetzigen GEAS, aber vor allem dann auch unter dem neuen GEAS nochmal nachgeschärft. Und GEAS ist gemeinsames europäisches Asylsystem. Da steht ja die Reform an, beziehungsweise ist ja schon verabschiedet worden auf europäischer Ebene und muss jetzt in Deutschland auch umgesetzt werden.
Du hast es ja schon angesprochen, bisher ist in den Bundesländern sind die Bedarfsidentifizierungsverfahren und auch die Screeningverfahren, die Leute überhaupt erstmal rauszufiltern, sehr unterschiedlich, weil das eben auf Landessache passiert und manchmal auch gar nicht so wirklich. Ihr hattet bisher so zwei Treffen und was waren denn so deine Erkenntnisse? Also was gibt es so für anstehende Aktivitäten, wenn es die überhaupt schon gibt?
Ehrlich gesagt sind wir ja noch gar nicht so weit. Wir sind erstmal dabei, uns zusammenzutun und zu überlegen, was man jetzt gemeinsam unternimmt und ob man überhaupt was gemeinsam unternimmt oder eben ungefähr das Gleiche an verschiedenen Punkten im Prozess einspeist in verschiedenen Kommunen. Also im Moment war eben der Fokus auch darauf, eher die bundesgesetzliche Umsetzung zu kommentieren und da auch zu erfahren, wie es denn seitens der Praktiker in den einzelnen Kommunen, in den einzelnen Bundesländern, was denn da für Vorschläge kommen, wie bedarfsgerechte Identifizierung durchzuführen ist. Also es war eher so ein Austausch zwischen, was kennen die Praktiker aus der Praxis, was läuft gut, was läuft nicht gut, was bedeutet das dann für eine mögliche gesetzliche Umsetzung für ein Verfahren, das man vorschlägt auf Bundesebene. Und der gesetzliche Umsetzungsprozess sollte ja eigentlich Ende des Jahres oder im Q1 2025 vorbei sein, was man jetzt nicht weiß, ob das überhaupt so stattfinden wird. Das war jetzt erstmal so der Fokus und dann im Folgenden hätten wir uns dann Gedanken darüber gemacht, wie man das dann tatsächlich umsetzt, welche einheitlichen Verfahren wir da so vorschlagen.
Es gibt ja immer so Ansätze, dass ganz oft gesagt wird, ja, okay, das Thema Behinderung wird bisher überhaupt nur identifiziert, wenn es sehr offensichtlich ist, also ins Auge fällt, oft nur im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung. Dass es eben viele Sachen gibt, die da noch nicht funktionieren, inklusive, dass auch die Unterbringung nicht unbedingt zur Folge hat, dass die Leute dann barrierefrei untergebracht werden oder die Bedarfe an die Leistungsträger übermittelt werden, die für die Auszahlung von Hilfen zuständig sind. Was sind denn so, wenn du das sagen kannst, so deine Erkenntnisse aus überhaupt dem Austausch bisher, was entweder gut läuft oder nicht gut läuft?
Die Erkenntnisse aus dem Austausch, aus der AG-Identifizierung decken sich auch mit den sonstigen Erkenntnissen, die ich so sammeln konnte bei verschiedenen Konferenzen. Ich habe schon jetzt mehrfach eben Workshop zur bedarfsgerechten Unterbringung und zu Identifizierung von Schutzbedarfen eben auch gemacht. Und da waren jedes Mal VertreterInnen aus allen möglichen Bundesländern anwesend, aus der Zivilgesellschaft, aus den kommunalen Regierungen, aus den Landesregierungen. Eigentlich sind so die Erkenntnisse relativ gleich überall. Und zwar, dass oft nicht systematisch identifiziert wird und meistens auch nicht staatlicherseits. Wenn Bedarfe entdeckt werden, dann passiert das eher so zufällig und meistens dann eben auch durch aufsuchende Sozialarbeit im Unterbringungskontext. Teilweise gibt es Bedarfsermittlung bei sehr, sehr offensichtlichen Bedarfen. Das wird dann auch eben erfasst. Aber gerade bei sogenannten unsichtbaren Behinderungen, bei AutistInnen, bei kognitiven Beeinträchtigungen klafft wirklich eine sehr große Lücke. Da wird eigentlich häufig gar nichts identifiziert und es wird auch nicht aufgedeckt, auch nicht eben so zufällig. Das passiert dann, wenn dann eher so bei ganz offensichtlichen Bedarfen, auf jeden Fall nicht systematisch, das ist das eine. Und das andere ist, dass selbst wenn Bedarfe erkannt werden und vielleicht sogar dokumentiert, dass oftmals die ermittelten Bedarfe eben nicht weitergegeben werden von den Ländern an die Kommunen, von den einzelnen Behörden, zum Beispiel Unterbringungsbehörden, an die Sozialbehörden, was dazu führt, dass einerseits auch berichtet wurde, dass Menschen, wenn sie besondere Bedarfe haben und auf die Kommunen verteilt werden, dort ankommen und erst dann den Unterbringungsbehörden eben oder der Unterbringung selber ersichtlich wird, dass ein Bedarf besteht, der entweder nicht gedeckt werden kann dort oder ein Bedarf besteht, der gedeckt werden kann, aber nicht die Vorbereitungen getroffen werden konnten, weil eben nichts weitergegeben wurde an Informationen. Und andererseits führt es für die Menschen halt oft auch dazu, dass sie wieder und wieder und wieder über ihre besondere Vulnerabilität, über ihre besonderen Bedarfe sprechen müssen bei jedem an. Und das ist einfach auch eine Zumutung für die Menschen ist.
Ja, du hast es jetzt auch schon öfter angesprochen, dass die GEAS-Reform, die ist ja schon relativ lange im Gange. Das ist ja eigentlich, so wie ich es verstanden habe, und du kannst es viel besser erklären, eigentlich so ein System, dass sich die Länder, also die EU-Länder, irgendwie auf gemeinsame Verfahren jedenfalls mehr oder weniger einigen. Kannst du ein bisschen erklären, was das genau eigentlich bedeutet, dieses Verfahren, was da alles gemacht wird? Weil da gibt es ja so super viele Verordnungen, Screening-Verordnungen, Grenzverfahren. Asylverfahrens.
Also das gemeinsame europäische Asylsystem gibt es jetzt nicht nur erst seit der Reform, sondern eben schon 1999 mit dem Beschluss von Tampere wurde eben auch die Harmonisierung der europäischen Asylpolitik beschlossen. 2004 hat man sich dann mit dem Haager Programm darauf geeinigt, wirklich ein gemeinsames europäisches Asylsystem bis 2010 zu haben. Und seit 1999 gibt es eben immer wieder Rechtsakte, die das System harmonisieren sollen. Die Reform des europäischen Asylsystems, diese große Reform, die wir jetzt hatten, hat schon 2015 begonnen, also 2015-16, und ist jetzt 2024 im Sommer auf europäischer Ebene verabschiedet worden. Ein Hauptbestandteil der Reform ist eben, dass vieles, was wir als Richtlinien kennen, die Asylverfahrensrichtlinie beispielsweise oder die Qualifikationsrichtlinie, die Asylverfahrensrichtlinie, beinhaltet eben Maßgaben dazu, wie Asylverfahren in Europa durchgeführt werden sollen. Die Qualifikationsrichtlinie beispielsweise, wann welcher Schutz zugesprochen werden soll. Diese beiden Richtlinien sind zu Verordnungen geworden, wie eigentlich der Großteil aller europäischen Rechtsakte zu diesem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Alles ist zur Verordnung geworden, bis auf eine Richtlinie, die ist Richtlinie geblieben, nämlich die Aufnahmerichtlinie. Also der Unterschied zwischen Richtlinie und Verordnung ist, dass die Verordnung direkt und unmittelbar gilt, wie jetzt die Dublin-Verordnung beispielsweise. Und die Richtlinien bis zu einem Umsetzungsdatum bei der Aufnahmerichtlinie, bei der neuen ist es Sommer 2026, eben durch die einzelnen Mitgliedstaaten der EU umgesetzt werden müssen in nationales Recht, aber die Regelungen müssen in Zielsetzung und Regelungsgehalt eigentlich in nationales Recht übernommen werden. Also neben der Asylverfahrensverordnung und der Qualifikationsverordnung gibt es noch die AMMVO, die Asyl- und Migrationsmanagementverordnung, die die Dublin-Verordnung ersetzt, um die es eigentlich den meisten Streit gab sehr lange, weil man sich nicht einigen konnte, wie das Zuständigkeitssystem in der EU gestaltet werden soll, weil man ja mit der Dublin-Verordnung die Hauptlast auf den Außengrenzstaaten der EU hatte. Daran hat sich jetzt auch mit der AMMVO nichts geändert, aber man konnte sich eben zum Schluss dann doch auf diese neue Zuständigkeitsregime einigen, unter anderem, weil auch eine Art von Solidaritätsmechanismus darin enthalten ist.
Du hast ja gesagt, okay, die Zuständigkeit liegt an den Außengrenzen der EU in anderen Ländern. Wie wurde sich denn dann jetzt aber mehr oder weniger geeinigt bei der Verteilung, wer dann wann zuständig ist?
Na, das Zuständigkeitsregime der Dublin-Verordnung ist größtenteils erhalten geblieben. Das ist ja auch ein bisschen das Bittere an der ganzen Sache. Das heißt, die Zuständigkeit liegt weiterhin auf den Außengrenzländern wie Italien und Griechenland, die eben die größte Verantwortung tragen. Was eben neu ist, dass Solidaritätsmaßnahmen eingeführt wurden. Das heißt, eigentlich sollen die Mitgliedstaaten, die nicht direkt die Außengrenzstaaten sind, Menschen aufnehmen, um deren Asylverfahren zu prüfen. Der Haken an der Geschichte ist, dass diese sogenannte Relocation aus den Außengrenzländern nicht das Einzige ist, was Mitgliedstaaten machen können, um quasi Solidarität zu zeigen, sondern man kann auch Maßnahmen finanzieren, also man kann auch finanziellen Beitrag leisten, wenn man nicht solidarisch quasi Menschen aufnimmt und dabei auch Projekte finanzieren, die eben an den Außengrenzen oder darüber hinaus stattfinden. Das heißt, man kann sich quasi finanziell auch ein bisschen freikaufen, von dieser Verpflichtung aufzunehmen.
Aber es ist jetzt faktisch immer noch so, dass wo die Leute als erstes in der EU einreisen, ankommen, meistens ja auf dem Seeweg, da werden sie dann auch irgendwie registriert und die Länder werden dann entweder zuständig gemacht oder sie werden verteilt oder Diese Länder werden finanziell unterstützt.
Die Länder, die Außengrenzländer können finanziell unterstützt werden oder eben auch Projekte, die mit diesem Außengrenzland tatsächlich jetzt nicht so viel zu tun haben, die die EU hat in Bezug auf Migrationsmanagement. Es ist ein Solidaritätspool eingerichtet worden und da ist schon irgendwie eine Berechnung, wie viele Menschen und so, aber das ist alles nicht verpflichtend, weil man eben diese alternativen Maßnahmen hat, die man stattdessen anwenden kann, also finanzielle Unterstützung oder Ressourcenunterstützung in den Außengrenzländern oder eben Finanzierung von bestimmten Sachen.
Du hattest schon angesprochen, die EU-Aufnahmerichtlinie wurde nochmal neu gefasst. Deutschland hatte ja die nie wirklich in einen eigenen Gesetzestext überführt, nur im Asylgesetz wurde halt irgendwie festgelegt, dass die Länder zuständig sind für die Identifizierung und so. Und es gibt ja jetzt ein paar gute Neuerungen und ein paar nicht so gute Neuerungen, zum Beispiel diese Ausweitung der medizinischen Leistungen auch auf Leistungen zur Rehabilitation und Assistenz. Was gibt es denn aus deiner Sicht bisher, es soll ja bis Sommer 2026 spätestens umgesetzt werden, für gute Verbesserungen in der EU-Aufnahmerichtlinie? Und wenn du auch in dem Zusammenhang was zu der Screening-Verordnung sagen willst, die ja auch irgendwie so ein bisschen damit so eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, so vorgeschaltet ist, sagen willst auch gern.
Die zweite große Änderung eben außerdem, dass die meisten Richtlinien zu Verordnungen gemacht wurden und es insgesamt auch Verschärfungen gibt in diesen Verordnungen, also relativ krasse Verschärfung, wurde zudem auch ein sogenanntes Screening-Verfahren eingeführt, das dem Asylverfahren und nicht wirklich dem Aufnahmeverfahren, aber dem regulären Aufnahmeverfahren eben vorgeschaltet ist. Das Screening-Verfahren bezieht sich vor allem auf die Außengrenzländer. Da sollen die Menschen registriert werden. Es gibt einen Prozess zur Registrierung. Es gibt einen Prozess der Vorsortierung, ob Grenzverfahren oder reguläres Verfahren. Innerhalb dieses Screenings muss aber auch eine verpflichtende Vulnerabilitätsprüfung, eine erste, durchgeführt werden. Genauso wie eben eine Gesundheitsprüfung. Für Deutschland ist das Screening-Verfahren wirklich nur an den Flughäfen einschlägig im Sinne eines Außengrenzscreenings, also im Sinne von auch der Funktion des Vorsortierens, Grenzverfahren oder reguläres Verfahren. Die Screening-Verordnung enthält aber auch ein Screening innerhalb des Hoheitsgebietes und das trifft für Deutschland sehr wohl auch überall in Deutschland zu. Gemäß diesem Screening im Inland werden alle Menschen, die noch nicht in einem Außengrenzland, beispielsweise in Italien oder Griechenland, gescreent wurden, in Deutschland eben im Inland innerhalb von 3 Tagen diesem Screening unterzogen. Und auch das Screening im Inland enthält diese Vulnerabilitätsprüfung. Das heißt, man hat eine Verpflichtung zur Vulnerabilitätsprüfung an verschiedenen Orten in den Verordnungen und auch in der Aufnahmerichtlinie eingebaut. Einerseits im Screening im Inland, aber vor allem auch im Außengrenzland. Screening. Dann in der Aufnahmerichtlinie gibt es die Verpflichtung, eine Bedarfsidentifizierung zu machen. Das gibt es jetzt in der Aufnahmerichtlinie auch schon, aber in der neuen Aufnahmerichtlinie sind die Verpflichtungen nochmal erheblich konkreter. Auch zum Beispiel eine Verpflichtung, wie man dokumentieren soll, ist dabei ein Verweis an FachärztInnen, die Verpflichtung, Sprachmittlung bei der Bedarfsidentifizierung zugegen zu haben. Da ist eine Verpflichtung zur Bedarfsidentifizierung drin und auch in der Asylverfahrensverordnung ist auch nochmal ein eigener Artikel, der sich dem widmet, dass Bedarfsidentifizierung für Verfahrensgarantien, die Aufnahmerichtlinie würde ja dann die Aufnahmegarantien betreffen, die Screeningverordnung, die Verfahrens- und die Aufnahmegarantien. Und die Asylverfahrensverordnung betrifft dann nur die Verfahrensgarantien nochmal. Und in der neuen Asylverfahrensverordnung ist eben auch die Möglichkeit eingeräumt, im nationalen Recht festzulegen, dass die Behörden, die die Aufnahmegarantien prüfen, auch die Verfahrensgarantien mitprüfen und diese dann ans BAMF, wäre es ja dann in Deutschland, weitergeben. Und da sieht man schon, aus den europäischen Rechtstexten lässt sich das auch schon sehr gut rauslesen, dass eben nicht nur die Berücksichtigung von Vulnerabilitäten, sondern auch die Ermittlung von besonderen Aufnahme- und Verfahrensbedarfen eine geteilte Aufgabe ist zwischen eben den Aufnahmebehörden, den Asylverfahrensbehörden und somit für Deutschland eben eine geteilte Aufgabe zwischen Bund und Ländern und somit eigentlich auch in einem großen einheitlichen Verfahren gedacht werden muss, bundesgesetzlich verankert werden kann und muss und aber gleichzeitig eben die Länder und Kommunen auch nicht aus ihrer Pflicht entlässt, nach der Aufnahmerichtlinie auch die Aufnahmegarantien zu ermitteln.
Du hast jetzt ja auch gesprochen über Verfahrensgarantien, also was in Asylverfahren bei vulnerablen Gruppen mitbedacht werden muss. Kannst du da ein Beispiel geben, was Verfahrensgarantien überhaupt bedeutet?
Verfahrensgarantien heißt unter anderem für die Anhörung, dass eben Gebärdendolmetschung da sein muss. Es heißt für die Anhörung, dass die Anhörung vielleicht auch in leichter oder einfacher Sprache erfolgen muss bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das bedeutet, dass eben bestimmte behinderungsbedingte Fluchtursachen mitbedacht werden müssen, dass der Raum für die Anhörung eben barrierefrei ist. Solche Dinge wären Verfahrensgarantien, das heißt Garantien, die ein faires und effizientes Asylverfahren garantieren, und zwar für alle Menschen gleich, ob Behinderung oder nicht. Das wären Verfahrensgarantien, die eben besonders sind bei Menschen mit Behinderung. Die neue Aufnahmerichtlinie gibt einem auch wesentlich mehr Futter, die Qualität der Identifizierungsmaßnahmen zu verbessern. Unter anderem, weil eben diese Verpflichtung zur Bedarfsidentifizierung in der neuen Aufnahmerichtlinie wesentlich konkreter ist. Neben der Pflicht zum Hinzuziehen von Sprachmittlung und einer Dokumentationspflicht von Bedarfen ist eben auch eine Pflicht drin, dass Mitarbeitende oder Menschen, die diese Vulnerabilitätsermittlungen machen, dass sie auch darin geschult sind, was es eben vorher in der Aufnahmerichtlinie nicht gab. Das heißt, ein Blick in Artikel 25 der Aufnahmerichtlinie lohnt sich, wenn es eben darum geht, die Qualität der Vulnerabilitätsermittlungsverfahren sicherzustellen, weil da wesentlich konkreter mittlerweile drinsteht, was dazu nötig ist.
Ihr hattet auch eine Stellungnahme abgegeben im Rahmen der Umsetzung oder des Umsetzungsprozesses der GEAS-Reform zu verschiedenen Gesetzentwürfen, also Anpassungsgesetz und Folgeanpassungsgesetz. Und kannst du vielleicht nur noch mal so zwei Punkte rausgreifen, die da wichtig sind für euch, die ihr da angemahnt habt als Handicap International Crossroads?
Die Stellungnahme, die wir zum ReferentInnenentwurf des Bundesinnenministeriums eingereicht hatten, hatte so drei Hauptüberschriften. Und zwar einerseits Menschen bedarfsgerecht unterbringen, dann Personen menschenwürdig versorgen. Der dritte Punkt war, Menschen mit Behinderung nicht in Migrationshaft und haftähnliche Unterbringung zu nehmen. Das sind auch wirklich so unsere Hauptpunkte, weil die Aufnahmerichtlinie formuliert einfach relativ konkret Versorgungsansprüche, gerade bei Menschen mit Behinderung, die gerade vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention auch wirklich ernst zu nehmen sind. Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde, also wirklich bei der auch ganz außergewöhnlich, weil sie wurde von der EU ratifiziert. Das heißt, sie muss auch bei der Anwendung der Aufnahmerichtlinie beispielsweise verpflichtend berücksichtigt werden und auch zur Interpretation der Aufnahmerichtlinie. Also das Erste ist wirklich, diese Versorgungsansprüche, die die Aufnahmerichtlinie beinhaltet, umzusetzen. Das ist leider auch im Regierungsentwurf, bei dem man jetzt sowieso nicht weiß, wie es mit dem weitergeht, nicht geschehen. Dann ist das Zweite, Menschen mit Behinderung bedarfsgerecht aufnehmen. Da ist eben auch ein großer Punkt gewesen, dass man eine gesetzliche Verpflichtung zur Bedarfsidentifizierung braucht. Die war im ReferentInnenentwurf des Bundesinnenministeriums nicht drin. Allerdings erfreulicherweise wurde unsere Forderung in den Regierungsentwurf mit aufgenommen. Also da wurde wirklich nochmal ordentlich nachgebessert, was uns sehr, sehr gefreut hat. Bedarfsgerechte Unterbringung ist die Aufnahmerichtlinie, die neue, auch relativ klar, dass auch schon bei der Zuweisung der Unterbringung besondere Bedarfe zu berücksichtigen sind. Das Bundesinnenministerium hat auch unsere Forderung hin, tatsächlich auch die Berücksichtigung der besonderen Bedarfe bei der bundesweiten Verteilung im Asylgesetz festgelegt. Das heißt, in Zukunft, wenn denn der Gesetzentwurf tatsächlich noch geltendes Recht wird, müssen dann auch beim EASY-Verteilverfahren besondere Bedarfe berücksichtigt werden. Das gilt natürlich dann auch für jegliche Umverteilung, denn dieser Artikel 7, der neu in der Aufnahmerichtlinie dazugekommen ist, gilt nicht nur für die erste Zuweisung, sondern auch für erneute Zuweisungen. Was eine unserer Forderungen war, die leider nicht übernommen wurde, auch nicht im Regierungsentwurf, ist die Verpflichtung zur Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung, wenn die nicht bedarfsgerecht ist, dass man da nochmal konkretisiert, dass es natürlich so ist, wenn die Unterbringung der UNBRK den Rechten der Menschen aus der UNBRK nicht entspricht, dass dann die Entlassung aus einer nicht bedarfsgerechten Unterbringung auch ermöglicht werden muss. Wir sehen da in Einzelfällen tatsächlich auch eine Ermessensreduzierung auf null, wenn halt einfach klar ist, dass die Unterbringung nicht den Bedarfen entspricht, dass dann auch aus der Verpflichtung, dort zu wohnen, entlassen werden muss. Im Asylgesetz ist es aber nicht so klar formuliert und da hätten wir uns wirklich gewünscht, dass die Verpflichtung zur Entlassung aus dieser Erstaufnahmeeinrichtung konkretisiert wird. Gleichzeitig ist in der Asylverfahrensverordnung selbst auch schon geregelt, dass, wenn eine Person im Grenzverfahren ist, also das Setting des Grenzverfahrens ihrem Bedarf nicht gerecht wird, weil beispielsweise die Unterbringung nicht bedarfsgerecht ist, aber auch ihre Verfahrensgarantie nicht eingehalten werden kann, dann muss das Grenzverfahren beendet werden, dann muss die Person aus dem Grenzverfahren ins reguläre Verfahren entlassen werden. Das ergibt sich aus der Asylverfahrensverordnung direkt. Dazu wurde aber kein Bezug gemacht im Asylgesetz, was wir ein bisschen schade fanden, weil wenn die Menschen dieses Recht haben, dann muss es auch erkennbar sein für sie, dass sie das haben. Deswegen haben wir darum gebeten, dass eine Referenz gemacht wird zu dem sogenannten Artikel 53, ist das der Asylverfahrensverordnung, und im Regierungsentwurf wurde diese Forderung quasi übernommen. Das Grenzverfahren ist ein Verfahren, das bei uns in Deutschland an den Flughäfen und auch an den Seegrenzen stattfinden wird. Das ist das, was wir in Deutschland als Flughafenverfahren kennen, das quasi in ein Asylgrenzverfahren umgewandelt wird. Quasi ein Verfahren, für das weniger Zeit gelassen wird, 8 bzw. 12 Wochen, dafür bestimmte Gruppen von Antragstellenden, die eben am Flughafen einreisen, verpflichtend gilt oder auch optional gelten kann für noch mehrere Personen, für die jedes Mitgliedsland den Kapazitäten entsprechend eine bestimmte Zahl von Unterbringungsplätzen in der Nähe der Flughäfen, an den Flughäfen vor allem, bereitstellen muss. Und diese Asylgrenzverfahren werden unter der sogenannten Fiktion der Nicht-Einreise geführt. Das heißt, obwohl die Person sich eigentlich schon in Deutschland befindet, befindet sie sich rechtlich noch nicht in Deutschland. Und dadurch ergibt sich eine Situation, wo laut des Bundesinnenministeriums, laut der Regierung zumindest, quasi die Bewegungsfreiheit beschränkt werden kann, ohne dass man Haft anordnet, weil die Ausreise über den Flughafen theoretisch jederzeit möglich ist. Praktisch ist es aber auch nicht, weil die Leute ja keine Einreiseerlaubnis mehr in das Land, woher sie kommen, bekommen unter Umständen. Es betrifft nicht so viele Menschen, weil eben auch nicht so viele über die Flughäfen kommen. Aber die, die über die Flughäfen kommen, können halt weitläufig dann da in das Asylverfahren gelangen. Also die Idee hinter diesen Asylgrenzverfahren ist ohnehin, dass man an den Außengrenzländern sortiert zwischen Menschen mit nicht so hohen Anerkennungsquoten, die irgendwie ein Sicherheitsrisiko darstellen oder die irgendwie ihren Pass vernichtet haben oder so, und die kommen dann in dieses Asylgrenzverfahren und alle anderen kommen entweder über, das ist so das theoretische Prinzip, über Relocation in ein anderes Mitgliedsland oder werden im nationalen Verfahren, wird ihr Asylantrag geprüft. Und wenn jetzt feststeht, dass die Unterkunft dort nicht bedarfsgerecht ist, dann müssten den Leuten die Einreise erlaubt werden. Und ihr Asylantrag würde quasi im regulären Verfahren trotzdem beschleunigt, aber eben im Inland geprüft werden. Es gab auch noch ein erfreuliches Urteil des Bundessozialgerichts dieses Jahr. Und zwar hat das Bundessozialgericht klargestellt, dass auch bei chronischer oder psychischer Erkrankung eben ein Anspruch auf medizinische Behandlung nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz besteht. Und zwar nicht erst dann, wenn es ein medizinischer Notfall ist, sondern wenn die Behandlung unaufschiebbar und medizinisch notwendig ist. Das heißt, bei chronischen Erkrankungen und bei psychischen Erkrankungen und insgesamt bei allen Erkrankungen sollte man immer versuchen, erstmal eine Kostenübernahme nach § 4 Asylbewerberleistungsgesetz zu bekommen. Wenn es eben eine unaufschiebbare medizinische Behandlung ist, dann muss man nicht über den Ermessensparagraphen des § 6 Asylbewerberleistungsgesetz gehen, bei dem man erstmal was beantragen muss und dann auch noch die Behörde ermessen hat, theoretisch das abzulehnen. Hat sie eigentlich auch nicht vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, auch nicht bei Teilhabe, Pflege und sonstigen Leistungen. Aber das ist bei vielen Sozialämtern noch nicht so durchgedrungen. Also einerseits ist auch nach der Aufnahmerichtlinie so, dass wenn aus medizinischen Gründen erforderlich, die Mitgliedstaaten, Antragstellenden mit besonderen Bedürfnissen alle Leistungen zu gewähren haben. Das heißt, eigentlich ist auch nach der Aufnahmerichtlinie so, dass es kein Ermessen gibt, beispielsweise wenn von Menschen mit Behinderung Teilhabeleistung, wenn von ihnen Pflegeleistung oder eben Heil- und Hilfsmittel beantragt werden, gibt es kein Ermessen bei den Behörden, diese Anträge abzulehnen. Aufgrund der Aufnahmerichtlinie, aber eben auch vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, unter anderem wegen des Rechts auf Schutz der Unversehrtheit, der Gleichberechtigung, Zugänglichkeit, unabhängige Lebensführung. Man hat auch das Recht auf persönliche Mobilität und Teilhabe am kulturellen Leben. Bei Heil- und Hilfsmitteln ist eben auch das Höchstmaß an Gesundheit und Rehabilitation als Recht aus der UN-BRK zu beachten und nimmt man quasi die Aufnahmerichtlinie, nimmt man dazu die UN-BRK, besteht eben bei den Behörden eigentlich kein Ermessen mehr, diese Leistungsgewährung abzulehnen. Es findet quasi eine sogenannte Ermessensreduzierung auf Null statt, dass die Leistungen zu gewähren sind in diesen Fällen, besonders bei Menschen mit Behinderung. Wenn in Frage steht, ob Behörden diese § 6 Leistungen ablehnen oder sie vielleicht schon abgelehnt haben, lohnt sich immer, diese Entscheidung überprüfen zu lassen. Denn was wir aus der Praxis wissen, von Beratungsstellen, aber eben auch aus der Anwaltschaft, ist, dass man diese Fälle wirklich sehr, sehr gut gewinnen kann, weil es einfach auch sehr klar ist, wie die Vorgaben gerade bei Menschen mit Behinderung sind. Deswegen, es rentiert sich da immer, irgendwie einen Widerspruch oder Klage einzureichen, weil man einfach wirklich sehr, sehr gute Erfolgsaussichten hat, dass die Leistungen dann doch im Endeffekt bewilligt werden.
Ich habe im Nachgang mit Sophia Eckert nochmal ein bisschen über die rechtliche Handhabe bezüglich Barrierefreiheit gesprochen, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Und Menschen mit Behinderung schließt natürlich auch Menschen mit Fluchthintergrund und einer Behinderung ein. Und da sind wir dann nochmal darauf gekommen, dass es natürlich auch das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz gibt, also das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, das für alle Bundesbehörden gilt, also somit auch für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und das sich besonders darauf bezieht, dass Informationen barrierefrei verfügbar gemacht werden müssen, wenn Personengruppen dies benötigen. Und dass, wo eine komplette Barrierefreiheit nicht möglich ist, angemessene Vorkehrungen umgesetzt werden müssen. Das heißt, dass individuelle Lösungen für Menschen mit Beeinträchtigungen gefunden werden müssen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass Menschen Schriftstücke in Großdruck erhalten, weil sie eine Sehbehinderung haben, oder dass Menschen auf einfache oder leichte Sprache angewiesen sind. In dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gibt es da auch ganz konkrete Artikel zu, dass Menschen, die zum Beispiel eine kognitive Beeinträchtigung haben, verlangen können, dass mit ihnen in einfacher Sprache kommuniziert wird oder sie Schriftstücke auch in einfacher Sprache erhalten müssen. Das Gleiche gilt natürlich, wie ich eben schon ausgeführt habe, auch für Geflüchtete mit Behinderung. Ein bisschen problematisch ist, dass sich dieses Gesetz auf die deutsche Sprache bezieht. Also Amtssprache ist ja leider immer noch Deutsch. Also leider insofern, dass Menschen, die neu nach Deutschland kommen, natürlich erstmal die deutsche Sprache nicht beherrschen. Aber trotzdem kann man schauen, inwieweit das Gesetz Menschen mit Beeinträchtigungen und Fluchthintergrund unterstützen kann. Es gibt auch eine Schlichtungsstelle im Rahmen der Gesetzesumsetzung und diese Schlichtungsstelle kann bei Streitigkeiten oder Problemen, wenn zum Beispiel Bundesbehörden nicht barrierefrei sind oder Informationen nicht barrierefrei sind, angerufen werden und die versuchen dann außergerichtlich eine Lösung zu finden. Wir verlinken Ihnen auch nochmal einen Podcast, der ein bisschen genauer erklärt, wie diese Schlichtungsstelle funktioniert. Und wir verlinken Ihnen auch noch einmal das Gesetz und weitere Informationen zum Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Vielen Dank fürs Zuhören. Schon mal einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. In der nächsten Folge werden wir die Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer interviewen, die unglaublich viel zum Thema Bedarfsidentifizierung vulnerabler Gruppen gemacht haben, auch in Zukunft eine Fachstelle zu diesem Thema installieren wollen. Und ich freue mich sehr auf das Interview und wünsche Ihnen bis dahin eine angenehme Zeit.
Dieser Podcast ist Teil des Crossroads-Projekts Qualifizierung regionaler Inklusionscluster an der Schnittstelle Flucht und Behinderung, das durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention finanziell unterstützt wird. Crossroads, Flucht, Migration, Behinderung ist der Arbeitsbereich von Handicap International, in dem wir mit verschiedenen Projekten die gesellschaftliche Teilhabe von geflüchteten Menschen mit Behinderung verbessern. Crossroads berät und qualifiziert Fachkräfte der Flüchtlingshilfe und der Behindertenhilfe und fördert deren Vernetzung, damit sie Geflüchtete mit Behinderung bei deren Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe und den Leistungen der Behindertenhilfe gezielt unterstützen können. Im Bereich des Empowerments ermächtigt Crossroads Geflüchtete mit Behinderung, für ihre eigenen Interessen selbstverantwortlich und selbstbestimmt einzutreten. Mit der politischen Arbeit setzt sich Crossroads auf politischer Ebene für die Belange geflüchteter Menschen mit Behinderung ein. Handicap International Humanity and Inclusion ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI. Weitere Infos zum Projekt und zum Podcast finden Sie auf unserer Projektseite www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads-capacity-building/.